Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und dazu begrüßt sie Antje Allroggen. Guten Tag. Ein Schuldenpaket, das kaum beschlossen schon als historisch bezeichnet wird. So schnell kann Geschichte geschrieben werden. Wo und ob die Kultur in der neuen Regierung einen Platz findet, dazu später mehr. Von der Bedeutung des Historischen weiß auch der US-amerikanische Präsident Trump. Nachdem er hunderte Wörter, die ihm als zu vogue erschienen, aus dem Kanon streichen ließ, lässt er nun etliche Bilder schreddern. Zu unserem ersten Thema. Über alle Zeiten erhaben zu sein, scheint der Stoff aus Janáčeks Oper Kata Kabanova. Eine Liebesgeschichte, die das Unglück einer verheirateten Frau in den Mittelpunkt rückt. Weil Kabanova in Ehe und Familie keine Erfüllung findet, flüchtet sie sich und ihre erotischen Sehnsüchte in eine Affäre mit Boris. Katjas Schuldgefühle steigern sich immer weiter, bis sie sich in einem öffentlichen Geständnis entladen. Sie stürzt sich daraufhin in die Wolga. Dort spielt das Stück auch. An der Münchner Staatsoper ist die Oper gerade in einer Inszenierung von Christoph Walikowski zu sehen. Jörn Florian Fuchs war bei der Premiere gestern Abend dabei. Herr Fuchs, wie kommt man denn dieser unglücklichen Frau in der Oper nahe? Das klingt ja nach einer recht schwermütigen, kaum zu lösenden Atmosphäre.
Ja, das Stück wird ja gerne entweder mal total verhäutigt, also in einem gegenwärtigen Armutsmilieu etwa gezeigt, oder aber man flüchtet sich gelegentlich, das wird ja öfters inszeniert, diese Oper auch mal dann doch in etwas eher Historisches. Walikowski macht das, was man erstmal von ihm kennt, mit seiner Ausstatterin Małgorzata Czerniak gibt es einen Raum, der ein bisschen konkret ist, aber nicht zu sehr. Wir haben auf der rechten Seite ein großes Fenster mit Schaufensterpuppen da drin. Einmal ist es auch so, dass Katja sich da wie so eine Puppe dazustellt. Dann gibt es sehr viel Wassereffekte auf der Bühne. Das Ganze spielt ja nicht nur an der Wolga, sondern die Wolga ist auch musikalisch ganz entscheidend. So sehen wir ein Aquarium, verschiedene Projektionen. Das Ganze so nicht wirklich dekorativ, sondern eher ein bisschen abstrakt gehalten. Und in diesem Raum, in dem am Anfang auch Tango getanzt wird, in dem es eine Jukebox gibt, haben wir also sowas wie Gegenwart, aber eben in der eigenen Walikowski-Zeit. Und das bedeutet auch immer ein bisschen eine schwüle Atmosphäre. Aber, das nehme ich damit vorweg und ist auch gleich schon eine Wertung, die Geschichte wird sehr klar, sehr gut und auch wirklich mit einer tiefen psychologischen Bohrung, vor allen Dingen was Katja betrifft, inszeniert und erzählt.
Das heißt, man kann gut folgen. Es ist ja manchmal so bei Christoph Walikowski, dass er viele Handlungen gleichzeitig erzählt. Also da kommt man noch gut mit hier.
Ja, es gibt dieses, ich nenne das ganz gerne eigentlich das horizontale Inszenieren oder Erzählen, dass man wirklich auf der linken Seite Leute hat, auf der rechten Seite und irgendwo dann auch noch die eigentliche Handlung und man dann sich nicht richtig konzentrieren kann. Also mir geht das oft so oder ging es öfters so, dass dann der Fokus verschwindet. Und das ist hier nicht der Fall. Das liegt aber auch vor allen Dingen daran, dass die Personenführung, die in der Regel immer sehr gut ist, bei ihm hier besonders gelungen ist und dass Colin Winters als Katja Kabanova war auch vielleicht ein bisschen aus dem, ja, aus dieser etwas, wie soll man das beschreiben, aus der etwas luziden Personenführung von Walikowski, die er immer gerne hat, auch an diesem Abend rausspringt und fast ins Naturalistische und sehr Direkte manchmal geht. Und das tut dem Ganzen sehr gut.
Ja, lassen Sie uns noch kurz verweilen beim Musikalischen. Sie erwähnten Corinne Winters, die Titelpartie singt. Gerade erst mit dem Opa Award ausgezeichnet. Ist sie der Star des Abends?
Ja, es ist kein Debüt, aber es ist nochmal eine Schippe drauf, hat sie gelegt, finde ich. Ihr habt sie schon in der Partie in anderer Produktion gehört. Das war überragend gut. Da ist der ganze Schmerz und Schmelz drin, aber das ist auch nicht nur eben die Technik, die es für Janáček braucht und eben dieses Anverwandeln des Tschechischen, es wird ja auf Tschechisch hier gesungen, wo man auch diese genaue Verbindung zwischen dem Orchester und den Stimmen hört. Das ist ja bei Janáček fast, könnte man sagen, auf andere Weise wie bei Wagner ganz wichtig, Sprache, Klang, Farbe und Musik zusammenzubringen. Sehr gut gewesen und mich hat auch sehr überzeugt Violetta Urmana als Kabanisha, das ist diese böse Schwiegermutter, die da Ärger macht. Bei den Herren war es ein bisschen mit kleinen Abstrichen zu sehen, Pavel Tscher noch als Boris noch am überzeugendsten, finde ich. Und Marc Albrecht hat am Pult des Bayerischen Staatsorchesters auch einen sehr, sehr satten Klang geboten, dass aber an den entscheidenden Momenten diese ganze mährische Melancholie wirklich herauskehrt. Und ich habe jetzt ausgewählt als Musikbeispiel das Finale der Oper. Wir sind wirklich dann am bzw. in der Wolga.
Christoph Walikowski inszeniert Janáčeks Oper Katja Kabanova an der Münchner Staatsoper. Und darüber sprach ich mit Jörn Florian Fuchs. Vielen Dank. Und von der persönlichen Tragödie zu einem zumindest vorerst politischen Happy End. Mit Zweidrittelmehrheit hat der Bundestag heute die Schuldenbremse im Grundgesetz verankert. Damit fand auch die letzte Sitzung des 20. Bundestags ein gutes Ende. Ob sich die Koalitionsverhandlungen auch für die Kultur gut fügen, darüber weiß man nach wie vor wenig. Eine kleine Arbeitsgruppe aus 16 Mitgliedern aus CDU, CSU und SPD war und ist damit beschäftigt, gemeinsam um Rolle und Bedeutung der Kultur, Kulturpolitik zu ringen in der künftigen Regierung. Unser Chefreporter Kultur, Stefan Koldehoff, hat das Thema für uns verfolgt und ich habe ihn heute Nachmittag zunächst gefragt, ob die Kultur bei den Koalitionsverhandlungen überhaupt ein Thema war.
Also sie hat immerhin eine eigene Arbeitsgruppe zusammen mit den Medien. Aber das ist logisch, denn auch die Staatsministerin ist ja nicht nur für Kultur, sondern für Kultur und Medien zuständig. Also insofern muss man schon sagen, eine gleichberechtigte Rolle. Wie viel Platz das, was da erarbeitet wird, dann hinterher im Koalitionsvertrag haben wird, das muss man mal noch gucken. Und wie viel Geld dafür zur Verfügung steht, das wird dann auch noch mal eine Frage sein. Aber jedenfalls gibt es diese Arbeitsgruppe.
Und wie unterschiedlich sind in dieser Arbeitsgruppe die Positionen von CDU, CSU und SPD dabei?
Also wenn man mit den Mitgliedern spricht und wenn man vor allen Dingen auch die Wahlkampfprogramme der beiden beteiligten Parteien, also CDU, CSU, sehe ich jetzt mal zusammen und SPD sieht, dann ist da schon ein grundsätzlich unterschiedliches Kulturverständnis. Bei der CDU, CSU hat Kultur eine bestimmte Funktion, soll irgendwie die Gesellschaft wieder zusammenbringen. Es ist viel von Heimatpflege die Rede, von Tradition die Rede. Diversität wird definiert als sozusagen eine Ordnung ins Unterschiedliche bringen, auch da ein bestimmter Zweck. Freie Szene, bisher kein Thema bei der CDU. Die SPD hat ja seit Hilmar Hoffmann in den 70er Jahren, der legendäre Kulturdezernent in Frankfurt, ein anderes Kulturverständnis, bei dem man auch fragen kann, wie zeitgemäß es eigentlich noch ist. Kultur für alle hieß ja vor allen Dingen, Kultur ist der Ort, an dem Gesellschaft mit sich selbst darüber verhandeln kann, die Menschen, wie man denn zusammenleben will, wie man sich Gesellschaft, wie man sich Welt denn vorstellt und das eben mit den Mitteln der Kunst ausprobieren. Also utopische Welten in Theaterstücken, in Gemälden und so weiter entwerfen und dann anschließend darüber austauschen. Da sind schon grundlegende Unterschiede. Es gibt aber auch Dinge, in denen man sich einig ist. Da geht es zum Beispiel um die Situation der Menschen, die immer so schön die Kulturschaffenden, ich weiß auch nach wie vor kein besseres Wort dafür genannt werden, wie verbessert man deren finanzielle Situation? Und es ist auch völlig unstrittig, dass der Bund sich nur an ganz, ganz wenigen Stellen überhaupt um die Kultur zu kümmern hat, weil ja im föderalen Deutschland Kultur Ländersache ist. Das soll sie auch bleiben.
Könnte sich das ein klein wenig ändern, wenn man Kultur als Staatsziel im Grundgesetz verankert? Ist ja immer wieder die Rede davon. Bisher ist der Bereich bei einer Kulturstaatsministerin angesiedelt. Was ist da Ihre Einschätzung?
Es würde dann zumindest eine größere Verbindlichkeit haben, das Ganze. Also nach wie vor gilt ja in vielen Kommunen die Kultur als sogenannte freiwillige Leistung, also ein nice to have, aber nicht ein must have, wie Manager sagen würden. Das heißt, wenn kein Geld mehr da ist, dann ist es, wie man gerade in Berlin gesehen hat, meist mit als erstes die Kultur, bei der gespart wird. Staatsziel Kultur würde da eventuell was dran verändern. Auf der anderen Seite hat die ehemalige Kulturstaatsministerin Monika Grütters immer dagegen argumentiert und hat gesagt, also dadurch, dass ich im Bundeskanzleramt sitze und direkt das Ohr der Bundeskanzlerin habe, kann ich eigentlich das Optimum herausholen. Da brauche ich kein symbolisches Staatsziel. Das funktioniert auch so ganz gut.
Was diese Forderung anbetrifft, also Kultur als Staatsziel, Sachsen-Anhalt macht da ja gerade vor, dass das durchaus möglich ist, die Kulturförderung gesetzlich zu verankern, was da ja vor allem dem Zweck dienen soll, die Kunst- und Kulturfreiheit auch künftig gegen ja politisch widerstrebende Kräfte zu verteidigen. Ist das nicht ein Argument dafür, die Kultur auch auf Bundesebene zu stärken?
Ja, ich glaube, das muss man schon im Blick haben. Denn wie ich gerade schon gesagt habe, überwiegend ist ja Kultur Ländersache. Das heißt, an den Stellen, an denen sich der Bund überhaupt einmischt, muss er mit den Ländern kooperieren. Und das wird nicht einfacher werden in den nächsten Jahren, weil natürlich es sein kann, dass irgendwann auch mal Kräfte mit an Regierungen beteiligt sind, die von der Freiheit der Kultur, in dem Sinne, wie ich sie vorhin beschrieben habe, nämlich der alternative Ort, der andere Blick auf die Welt, das darüber austauschen, wie man denn miteinander umgehen möchte und dann eben auch Diversität mit einbeziehen, das ist wie vieles im Moment kein gesicherter Wert. Und von daher kann man durchaus drüber nachdenken, ob man das nicht auch in Verfassungsrang hebt.
Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es weiterhin einen Kulturstaatsminister oder eine Kulturstaatsministerin gibt, lassen Sie uns noch ein bisschen spekulieren, wer könnte das werden?
Naja, also es ist ja schon kein Zufall, wer in diesen Arbeitsgruppen gerade mit darüber nachdenkt, wie Kulturpolitik des Bundes in den nächsten 4 Jahren aussehen soll. Da ist an der Spitze der SPD-Delegation der Hamburger Kultursenator Carsten Broster, der eigentlich schon in der letzten Regierung als der geborene Kandidat gegolten hat, ist es dann aber nicht geworden, weil in letzter Sekunde die Grünen noch einen repräsentativen Job für Claudia Roth gebraucht haben. Im Moment, nach dem, was ich so höre, hat er offenbar keine großen Ambitionen aus Hamburg, wo er sehr erfolgreich ist, sehr anerkannt auch nach Berlin zu wechseln und dann Staatsminister unter einem CDU-Kanzler zu werden. Wer sich das, glaube ich, sehr gut vorstellen kann, ist Joe Hialo, im Moment noch Kultursenator in Berlin. Und zwar nicht der Leiter der CDU-Delegation, aber doch führend mitdiskutierend im Moment. Da gibt's allerdings auch warnende Stimmen, die daran erinnern, dass Hialo wenig entgegenzusetzen hatte, als in Berlin gerade sehr stark gerade in der Kultur gespart worden ist. Und dann gab es ja auch seinen Versuch, bestimmte Fördermittel an politische Bekenntnisse, Antisemitismus und so weiter zu knüpfen. Das fand man selbst in seiner eigenen Partei, sagen wir mal, nicht sehr gelungen. Und er hat es dann ja auch sehr schnell zurücknehmen müssen. Aber ich glaube, dass im Moment vieles auf ihn hinausläuft.
Über den Stellenwert der Kultur bei den Koalitionsverhandlungen sprach ich mit Stefan Kolderhoff. Auch für Donald Trump hat die Kultur eine Bedeutung, eine politische. Gerade erst hat das Pentagon sein Bildarchiv nach vermeintlich heiklen Objekten durchforstet und eine Datenbank mit 26.000 Fotos angelegt, die gelöscht werden sollen. Nach Recherchen der Nachrichtenagentur AP könnten die Fotos noch auf 100.000 Bilder anwachsen. Gelöscht wurde unter anderem ein Foto eines hochdekorierten schwarzen Vietnamkriegskämpfers, das seit kurzem verschwunden ist. Ebenso wie das Bild eines Flugzeugs. Aus ihm wurden 1945 die ersten Atombomben über Hiroshima und Nagasaki abgeworfen. Der damalige Pilot benannte das Flugzeug nach seiner Mutter, Enola Gay. Das Trump-Gefolge hat das Foto nun getilgt, weil das Wort Gay aus dem Diversitätskanon verschwinden soll. Ein Missverständnis, wie andere Löschungen übrigens auch. Was soll uns diese Schredderaktion sagen? Das habe ich den Kulturwissenschaftler und Bildkritiker Wolfgang Ulrich gefragt.
Ja, man sieht ja erstmal noch, mit welcher Hektik hier Löschungen vorgenommen werden. Zum Teil werden ja auch einfach mal KI-Programme dran gesetzt, die einfach pauschal, wo ein bestimmter Begriff vorkommt oder ein bestimmtes Motiv vorkommt, sollen den Löschbefehl geben. Und dann muss man sowas weit wieder von Hand rückgängig machen. Es zeigt aber so, welcher ideologische Furor da dahinter ist, dass man eben jetzt nicht jeden Einzelfall zuerst prüft und entscheidet, sondern erstmal pauschal ganz vieles löscht. Und das zeugt natürlich auch davon, ja, welche Motivation da überhaupt dahinter steht. Und das geht ja dann weit über so einen Angriff auf Bilder hinaus. Es wird ja hier extremes Misstrauen auch gesät mit diesen Maßnahmen, indem man diese Löschungen so begründet, dass jetzt hier offenbar ja in der Vergangenheit Menschen an Positionen oder zu Ehren gelangt sind, die EI-Programme, also Programme, die bewusst darauf angesetzt waren, Diskriminierung zu unterbinden, Diversity, Equality, Inclusion zu fördern. Und jetzt wird eben suggeriert, alle People of Color, alle Frauen, alle Angehörige von Minderheiten, die irgendwie eine Führungsposition hatten, einen hohen Orden bekommen haben, haben das alles nur bekommen, weil man sie sozusagen privilegieren wollte. Sie haben das nicht wirklich verdient. Und das heißt, jetzt wird hier so eine ganz pauschale Verdachtspolitik gegen all diese Menschen betrieben. Mir ist das erste Mal schon aufgefallen, sogar in den Wochen vor dem Amtsantritt von Trump, als die großen Brände gab in Los Angeles und Umgebung. Da war ja interessant, dass man jetzt vielfach gar nicht mehr geklagt hat über den Klimawandel, sondern suggeriert hat, ohne Frauen, ohne Schwarze, ohne Queere in der Feuerwehr wären die Löscharbeiten viel besser koordiniert und durchgeführt worden. Also die EI-Programme haben die Feuer eigentlich erst so schlimm gemacht, war dann das Narrativ. Und das wird jetzt hier eigentlich fortgesetzt mit so einer grausamen und pauschalen Löschungspolitik, bezogen auf Bilder und andere Dokumente.
Ist die Fotografie eigentlich besonders anfällig, um für politische Zwecke instrumentalisiert zu werden? Ist die Kunst in den USA ein wenig vor solchen Angriffen geschützt?
Also Fotografie und Kunst sind vielleicht nochmal zweierlei Sachen, aber man sieht jetzt ja schon, dass es hier sehr stark auch bei der Durchsetzung der neuen Politik auch um eine Bildpolitik geht. Und ich glaube, das hat viel auch damit zu tun, dass natürlich Bilder, gerade auch so dokumentarische Bilder, gerade fotografische Bilder, sehr oft ja auch eine Vorbildfunktion haben, als Role Models fungieren. Dass man natürlich oft auch jetzt vielleicht bisher auf Seiten wie denen des Pentagon gerade auch Bilder von Frauen, von Schwarzen gezeigt hat, um sorgen auch vielleicht Leuten aus unterprivilegierten Schichten Mut zu machen, sich für eine entsprechende Karriere zu entscheiden, um ihnen zu zeigen, es gibt Vorbilder auch für euch. Es gibt nicht nur Vorbilder für weiße Männer in unserer Gesellschaft. Und das wird jetzt natürlich gerade rückgängig gemacht. Und gerade die Programme, die dazu da waren, eben Diskriminierung zu mindern, werden jetzt sorgen, instrumentalisiert im Nachhinein. Und damit wird jetzt umso mehr Diskriminierung betrieben.
Hat Trump da auch gelernt? Da gab es ja, wenn auch politisch ganz anders gelagert, ebenfalls Beispiele von Kunstwerken, die in den USA zerstört, also besser gesagt demontiert wurden. Also damals handelte es sich ja zum Beispiel um Südstaaten-Denkmäler mit Generälen auf stolzen Pferden, die für viele die Zeit der Kolonialisierung auf den Sockel erhob. Und damals wurden nicht nur Denkmäler zerstört, das Ganze mündete in zum Teil ja sogar tödliche Auseinandersetzungen. Kann man daraus folgern, dass Kunst in den USA schon seit langem politisch hoch aufgeladen ist?
Auf jeden Fall. Und das betrifft natürlich gerade auch Denkmäler, in denen sich ja klar auch immer Weltbilder und bestimmte Werte artikulieren, die unter Umständen dann auch natürlich strittig werden oder wo sich Mehrheiten ändern und deshalb es zum Denkmalsturz kommt. Das ist auch nicht spezifisch für die USA und ihre Geschichte. Und jetzt sehen wir ja auch, wie sich die Trump-Administration bemüht, auch Bildpolitik in dem Sinn zu machen, wiederum, dass man sagen, die eigenen Unterstützer mit entsprechenden heroisierenden Bildern, die oft eine Computerspielästhetik haben, die oft KI generiert sind, dass man sie versucht, sagen, auch zu animieren, zu empowern, zu motivieren, indem man sie als Helden darstellt. Also wir haben hier eine neue Heldenikonografie und wir haben eben auf der anderen Seite diese, man könnte fast sagen, so eine Depowerment oder so eine Entmutigungspolitik, indem man eben allen Menschen, die nicht weiß und nicht männlich sind, versucht gerade Bilder wegzunehmen, mit denen sie sich identifizieren könnten, die sie so als Motivationsbilder auch für ihre eigene Biografie nehmen könnten. Und da wird eben eine ganz krasse Ungleichheit noch einmal gefördert auf diese Weise.
Vielleicht kann man so sagen, für die einen gibt es Bilder in goldenen Rahmen und für die anderen eben nicht.
Genau, gar keine Bilder mehr.
Ja, heißt das, Kunst ist für ihn selbst so schmückendes Beiwerk in seiner Beschwörung des goldenen Zeitalters?
Ich glaube, die Kunst jetzt in diesem hochkulturell spezifischen Sinne, die ist jetzt eher da mal ein Nebenschauplatz, bezogen auch auf die Interessen der neuen Regierung. Natürlich versucht sie auch, die Zentren der Hochkultur unter ihre Kontrolle zu bringen. Da hat man ja auch schon die ersten Meldungen gehört, Museen müssen oder ob sie wollen oder nicht zum Teil da vielleicht auch nachgeben und ihre eigene Personal- und Ausstellungspolitik verändern. Im Moment allerdings scheint mir dann doch das Virulentere und schon Greifbarere in seinen Folgen diese ganze Politik sein, die Archive, die Webseiten, diese ganze Öffentlichkeitsarbeit betrifft oder eben so diese breiter angelegte Bildpolitik so im Alltag der Menschen in den sozialen Medien, aber vielleicht auch in den traditionellen Medien.
Das Pentagon tilgt ein Stück Erinnerungskultur aus seiner Geschichte. Darüber sprach ich mit Wolfgang Ulrich. Und was gab es sonst heute noch? Die kanadische Sopranistin und Dirigentin Barbara Hannigan bekommt den Polar Music Prize. Maja Elmenreich.
Sie kann jauchzen, kreischen und schnarren, in den höchsten Höhen und den tiefsten Tiefen singen und die irrwitzigsten Texte sprechen. Die stimmlichen Fähigkeiten von Barbara Hannigan sind grenzenlos. Deshalb hat die kanadische Sopranistin bereits an die 100 neue Kompositionen uraufgeführt. Werke, die in vielen Fällen eigens für ihre Stimme geschrieben wurden. Und zwar von so ziemlich allen namhaften Komponistinnen und Komponisten des 20. und 21. Jahrhunderts. Besonders intensiv hat sie mit György Ligeti zusammengearbeitet. Barbara Hannigan ist einzigartig in der weltweiten Szene der zeitgenössischen Musik, auch weil sie seit 15 Jahren am Dirigierpult steht. Singen und gleichzeitig die Aufführung leiten, Barbara Hannigan ist multitaskingfähig. Sie ist zudem eine gewiefte Programmgestalterin und kümmert sich um den musikalischen Nachwuchs. Für all das ist die 53-jährige Barbara Hannigan schon mit vielen Auszeichnungen gewürdigt worden. Nur folgerichtig, dass nun auch noch der Polar Music Prize hinzugekommen ist.
Ein großer Preis für Barbara Hannigan. Ein jahrelanger und viel beachteter Rechtsstreit in der deutschen Filmbranche ist beendet. Mehr dazu von Anne Seidel in den Kulturmeldungen.
7 Jahre lang hat die Drehbuchautorin Annika Decker eine höhere Beteiligung an den Einnahmen von 2 Til Schweiger-Filmen gefordert. Kein Ohrhasen und 2 Ohrküken. Für beide Filme hatte Annika Decker die Drehbücher geschrieben. Jetzt aber hat sie ihre Berufung gegen ein Urteil des Landgerichts Berlin zurückgezogen. Damit ist das Urteil aus dem Jahr 2023 rechtskräftig und der Gerichtsstreit beendet. Annika Decker hatte mit dem großen Erfolg der beiden Filme argumentiert und nachträglich mehr Geld gefordert. Das Landgericht Berlin hatte ihr vorletztes Jahr zwar grundsätzlich Recht gegeben, allerdings war ein Großteil ihrer Ansprüche schon verjährt. Daher stehen der Drehbuchautorin nach dem jetzt rechtskräftigen Urteil nur knapp 200.000 Euro zu. Ursprünglich hatte Annika Decker von den Produktionsfirmen mehr als 2 Millionen Euro gefordert. Nach Vorwürfen gegen das Berliner Ensemble, unter anderem wegen mutmaßlichen Machtmissbrauchs, hat der geschäftsführende Direktor des Theaters sein Amt niedergelegt. Darüber hatte gestern zunächst Spiegel Online berichtet. Das Berliner Ensemble hat die Berichte heute bestätigt. Geschäftsführer Jan Fischer habe seinen Rückzug am vergangenen Donnerstag schriftlich mitgeteilt. Das Arbeitsverhältnis sei daraufhin beendet worden. Über die Gründe gibt das Theater keine Auskunft, nur so viel, die Stelle soll zur nächsten Spielzeit neu besetzt werden. Der Spiegel hatte vor knapp 2 Wochen über Vorwürfe mehrerer Frauen berichtet, die früher als Maskenbildnerinnen am Berliner Ensemble gearbeitet hatten. Sie sprachen von Machtmissbrauch, Mobbing, Ausbeutung und Schikane. Insbesondere Mütter seien davon betroffen. Das Berliner Ensemble hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Mit ihrer Hauptrolle im Film Rosetta war sie vor über 25 Jahren schlagartig bekannt geworden. Jetzt ist die belgische Schauspielerin Emilie Duquesne im Alter von nur 43 Jahren gestorben. In Rosetta spielte sie unter der Regie von Luc und Jean-Pierre Dardenne eine junge Fabrikarbeiterin mit einer alkoholkranken Mutter. Für die Rolle gewann Emilie Duquesne damals bei den Filmfestspielen in Cannes den Preis für die beste Hauptdarstellerin. Danach war sie in vielen weiteren Filmen zu sehen, darunter Pakt der Wölfe von Christophe Gans oder Close von Lucas Dont. Sie gewann zahlreiche weitere Preise, zum Beispiel auch den französischen Filmpreis César. Streiks an Flughäfen oder in Kitas, das kennen wir nur zu gut. Heute nun aber haben zum ersten Mal auch 4 Theatergewerkschaften gemeinsam zu einem kurzen Warnstreik aufgerufen. An mehreren Theatern in Deutschland haben Mitarbeitende heute Mittag für eine halbe Stunde die Arbeit niedergelegt. Sie fordern unter anderem bessere Planbarkeit, mehrstündige Ruhezeiten vor Aufführungen und einen Ausgleich für Überstunden.
Das schwarz-rote Finanzpaket ist geschnürt, Trumps Telefonat mit Putin geführt. Mehr dazu in den Informationen am Abend nach den Nachrichten. Für Kultur heute war Antje Allroggen am Mikrofon. Noch einen guten Abend.